Der Unterschied zwischen einem Tourist und einem, der dort zu Hause ist, ist, der Tourist geht und du bist immer noch da. Das heißt, du musst dann immer noch das Klo putzen, du musst immer noch aufräumen. Der Tourist, der geht, der lässt seinen Müll einfach da liegen.
Und damit verbunden ist ein immer weiter Suchen nach mehr touristischen Highlights, nach mehr Urlaub vom Alltag und von den schweren Bürden des Lebens. Ich möchte dich mit einladen mit der Frage, wo du zuletzt dich als spiritueller Tourist wahrgenommen hast.
Ich kann den Wunsch, den ganzen Tag nur Yoga machen, Kakao trinken und sich massieren lassen. Das kann ich total nachvollziehen. Aber du hast halt Schule, Kindergarten und einkaufen, Essen kochen und da drin wirklich dann auch da zu sein.
Mein Ego hat sich gefreut, die Pflanzenmedizinreise zu machen, weil ich dachte, ich bin da was Besseres. Danach die Erkenntnis war für einen für das Ego-Teil ernüchternd. Das ist einfach nur eine Erfahrung, ohne das irgendwie zu bewerten.
Gehe ich irgendwo hinweg, dann gehst du aber nicht irgendwo hinweg, weil du kommst ja wieder dahin zurück. Oder gehe ich irgendwo rauf zu und gehe dann auch weiter darauf zu. Das heißt, auch wenn dieses Event vorbei ist, gehe ich nach Hause und gehe weiter auf mich zu.
Im ersten Schritt geduldig sein, präsent sein. Die Antwort findest du nicht im Smartphone, auch nicht in diesem Podcast hier, nicht auf dem nächsten YouTube, nicht auf der Gaia-Doku, sonst irgendwo außen, sondern sie kommt im präsenten Moment zu dir, Klammer auf, wenn du auch präsent mit dir bist.
Genau dann, wenn man merkt, irgendwas in einem sagt, Vorsicht, es könnte dich verändern. Es könnte wirklich deine Sicht auf die Welt und auf dich selber und auf die Menschen und auf das Leben, könnte alles verändern und du müsstest mit dieser Veränderung dann leben.
Wann warst du das letzte Mal im Urlaub? Und ich meine nicht den Urlaub im Sinne von irgendwo wegfahren, sondern den spirituellen Urlaub. Und diese Idee für diese Podcast-Folge war die zweite, die wir uns eigentlich aufgeschrieben hatten. Wir hatten es spiritueller Tourismus und Highlight-Seeking genannt. Und um dich, lieber Zuhörer, damit einer neuen Folge von Nico und David einmal mitzunehmen, ist es die von uns auferstellte, ich nenne es mal These, dass vor allem in der spirituellen Bubble-Welt, wenn wir es mal so nennen möchten, diese Events, sei es ein Aesthetic Dance, sei es Singkreise, sei es Pflanzenmedizin, alles, was du aufzählen kannst, wie ein Tourist besucht werden. Damit können wir gleich noch tiefer drauf gehen, um Begrifflichkeiten zu klären, dass das ein spirituelles Event ist, ein touristisches Event, auf das man hingeht, man macht Bilder mit den Leuten, erlebt das, sucht das Highlight, deshalb der zweite englische Begriff Highlight Seeking, das Highlight suchen, die Erlebnis, das Hoch und geht dann ein wenig oder teilweise sehr stark getrennt davon wieder in den Alltag hinüber und es findet keine Verbindung statt, sondern ein ja touristisches voneinander abgespaltet sein. Und damit verbunden ist, finde ich, auch viel ein immer weiter Suchen nach mehr touristischen Highlights, nach mehr Urlaub quasi vom Alltag und von den schweren Bürden des Lebens. Und David, ich möchte dich mit einladen in diese Folge mit der Frage, wo du zuletzt dich als spiritueller Tourist wahrgenommen hast.
Das passiert mir nicht. Also es gibt im Zen, gibt's die Frage, was ist der Weg? Und die Antwort, das alltägliche Herz ist der Weg. Mhm. Also, und da passiert dann halt auch was, dann, dass man dann auf solchen Events dann irgendwie landet, ja, das, die dann für andere vielleicht ein Urlaub sind. Aber die sind, für mich sind die, die passieren dann. Also die kommen zu mir. Mhm. Ja. Und gestern, heute, habe ich das auch gehabt wieder. Also.
Siehst du es ähnlich, diese Unterteilung, diese These, die ich aufgestellt habe, oder widersprichst du dieser?
Dass es viele gibt, die das aufsuchen als Urlaub und dann wieder zurückkommen, das sehe ich ähnlich, ja. Weil, also ich finde eben, der Unterschied zwischen einem Tourist und einem, der dort zu Hause ist, ist, der Tourist geht. Und du bist immer noch da. Das heißt, du musst dann immer noch das Klo putzen, du musst immer noch aufräumen. Der Tourist, der geht, der lässt seinen Müll einfach da liegen. Ja, und du stehst dann halt, du bist immer noch da. Und
ja, das finde ich nämlich eine sehr, sehr wichtige Ergänzung. Neben dem Kritik wäre natürlich, sag ich mal, die indirekte Frage, was bleibt denn, also was ist denn die, nicht Lösung, aber der Gegenpart zu dieser These, wie du sagst, ist das dort bleiben. Und ich finde auch das mit in das Weltliche mitnehmen. Also ich erlebe das immer wieder und höre das auch von verschiedenen Kreisen und Menschen. Das ist nur meine Beobachtung. ich fühle das jetzt nicht, das ist jetzt nicht dran. Sonne, Mond und Sterne haben gesagt, das passiert gerade nicht.
Das ist nicht im Feld.
Genau, es ist nicht im Feld. Also sehr weiche, emotionale Worte, die aus, finde ich, einem Zugang sicher auch zu eigenen Gefühlen eine Abspaltung schaffen von dem, was jetzt dran ist. Und du hast es erwähnt, kannst du gerne noch mehr Beispiele teilen. Jetzt mit deinem Sohn zum Beispiel, ich kenne es jetzt von mir, sei es dann irgendwelche, keine Ahnung, Steuer zum Beispiel, Sachen zahlen.
Autoversicherung,
irgendwas geht kaputt, bei dir was ist Haus, irgendwelche Menschen in Krankenhäusern besuchen, für andere Menschen was organisieren. Also Dinge, die ich auch in dem Moment nicht fühle, die ich jetzt gerade, die kein Highlight sind, die ich nicht buche, auf die ich vielleicht auch keinen Bock habe. Aber ich finde, das, wie du sagst, zu Hause sein, ist dann die, für mich, die Verantwortung übernehmen. Ja, das gehört auch dazu. Das ist auch Teil des Lebens. Es ist nicht irgendwie böse und schlecht. Und es gilt halt darum, sich zu kümmern.
Ich kann den Wunsch des also den ganzen Tag nur Yoga machen, Kakao trinken und sich massieren lassen. Das kann ich total nachvollziehen. Ja.
Toll, ja. Ja, toll.
Toll, ja. Aber du hast halt Schule, Kindergarten und einkaufen, Essen kochen und da drin eigentlich wirklich dann auch da zu sein und das wirklich zu machen. Und aus diesem echten Leben kommen dann auch wieder echte Begegnungen. Und das ist viel schöner eigentlich. Also so ist meine Erfahrung. Echten Menschen zu begegnen im echten Leben, ist nichts Schöneres.
Für mich ist auch immer so die Frage, was nicht habe ich davon, aber was kann ich davon in meinen Alltag, in das weltliche Leben, in, wenn das Event jetzt von Freitag bis Sonntag geht, in den Montag danach, in den Dienstagmorgen mitnehmen, und das kann sich auch über Wochen ziehen, aber welche Pflanzen, was kann ich in mir vielleicht an Samen säen, die sich dann auch entwickeln dürfen, und was ist so mein, nicht, was ich, ja, das finde ich schwer in Worte zu fassen, aber was ist so halt über das Erlebnis hinaus, was es dann mit mir macht. Und das kann sich auch entwickeln. Und es braucht jetzt nicht für dich eine verkopfte Antwort. Kann auch ein Gefühl sein, ein Bild, eine Haltung zu sich selber. Ich finde, das ist für mich so diese Präsenz ist es, glaube ich. Also was kann ich in den präsenten Momenten nach diesen Events mitnehmen, mit mir mitnehmen und nicht nach dem nächsten Retreat, nach dem nächsten Buch, der nächsten Podcast-Folge, der nächsten Antwort, der nächsten Unterhaltung, der nächsten Online-Offline-Zeremonie suchen.
Es kann auch über Jahre, kann dich ja so ein Prozess, so ein Ereignis, so ein Besuch bei einer Zeremonie oder bei einem, was auch immer, kann dich das ja über Jahre hinweg begleiten, bis irgendwann mal der Abschluss kommt.
Das erlebst du ja gerade jetzt.
Jetzt gerade, ja. Und da darf man auch präsent sein und gucken, was hat es einem zu sagen, was wie verändert man sich selber dadurch? Also der Mensch, der vorher dich im Spiegel angeguckt hat, ist plötzlich nicht mehr derselbe. Und bist du damit auch zufrieden? Also, und ich würde sagen, ja, also ich bin zufrieden mit dem, sehr sogar. Also ich bin total glücklich darüber, mit Menschen wie mit dir zusammen sein zu dürfen und mit Menschen, die halt im echten Leben echte Sachen machen, ja, und das ist auch nicht immer schön, also ich habe auch Dinge erlebt, die sind nicht schön gewesen, und mit den echten Menschen, mit denen ich rede, die erzählen mir dann auch Dinge, die sind auch nicht nur Räucherstäbchen, sondern da sind Dinge passiert, die hätte man denen gerne erspart. Hätte man gewünscht, dass das demjenigen nicht passiert. Ja, es gehört halt dazu irgendwo.
Ich finde es ein sehr schöner Bogen jetzt hier, Folge 10 zur ersten Folge zwischen Scheiße, Spucke und Räucherstäbchen, wo wir aus einer anderen Perspektive schon mal auf das Thema geblickt haben, dass eben die Scheiße, die Spucke und die Räucherstäbchen dazugehören. Und in diesen spirituellen Kreisen, wie wir es jetzt für diese Folge benannt hatten, der Räucherstäbchenanteil metaphorisch natürlich nach oben gehoben wird als die ideale Welt, die Zukunftswelt, wie du gesagt hast, natürlich auch die wünschenswerte Welt. Es ist bequem, es ist von Kakao eingebettet, von massiert. Es ist schön. Es ist also, den Wunsch kann ich auch voll verstehen. Und dann kommt halt die Scheiße und die Spucke dazu, und die gilt es halt auch, sich zu kümmern. Was mir gerade noch kam, wo du erwähnt hast, dass uns mir selber auch noch dir in Folge 2 und 3 hatten wir es ja geteilt, Dinge passiert sind, die nicht schön sind. Wenn du jetzt auf dein Leben zurückschaust, gab es so ein bewusst werden von diesem, hey, ich besuche so spirituelle Events, zu, ich bin zu Hause. Gab es irgendeinen, ich werde mir dessen bewusst. Hat sich das ergeben oder gab es da für dich noch nie so eine Trennung?
Also es gab lange Zeit das Gefühl, dass ich eben mich nicht zu Hause gefühlt habe.
Mhm.
Das hatte ich sehr, sehr lange. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar über das Zuhause, das ich jetzt habe.
Mhm.
Ja. Ich glaube, so ein Zuhause zu haben, ein Ort, in dem man auch Grenzen ziehen kann, das ist sehr wichtig für einen selber. Also ich glaube auch, dass ich lange Zeit gar nicht in der Lage war, Grenzen zu definieren. Und ja, und das dieses eigene Zuhause Gefühl, das hatte ich auch lange Zeit nicht. Also es gab mal so eine Zeit, wo ich auch eben kein physisches Zuhause hatte und dann immer bei Freunden, Bekannten, Menschen, die ich gar nicht kannte, gewohnt habe zwischenzeitlich. Und das waren ganz tolle Wohnungen gewesen. Also mit Dachterrasse und Außensauna und also lauter tolle Wohnungen. Aber ich habe mich nirgends zu Hause gefühlt.
Mhm.
Und erst als ich dann irgendwann mal bei Bekannten gelandet bin, die waren so, ja, ihr könnt gerne hier sein, aber also es ist klein, es ist nicht viel Platz und wenn der Hund pupst, dann stinkt's. Aber das war das erste Mal, wo ich mich zu Hause gefühlt habe.
Mhm.
Ja, also ich glaube, das ist auch dieses Scheiße und Spucke, das gehört eben auch zum Zuhausegefühl dazu. Ja, ein Ort, wo du eben auch ja, also man sagt ja auch bei Kindern, wenn die sich zu Hause total daneben benehmen, das ist ein gutes Zeichen, weil dann fühlen sie sich auch wirklich zu Hause.
Mhm.
Ja. Das ist für den Erwachsenen nicht einfach dann natürlich.
Ich finde, es ist auch so ein Prozess, also wenn ich jetzt auf mich zurückschaue, warst du die erste, nicht die erste, aber die Wohnung in Würzburg, wo ich im Außen die viel gestrichen und renoviert habe, aber das ist eigentlich der innere Prozess, von mir ein Zuhause zu schenken. Und das war so der physische Ausdruck, irgendwie alles zu streichen, abzuschleifen, dafür zu sorgen, dass es im Äußeren schön ist. Aber das war das erste Mal, okay, ich verstehe, ich darf mir ein Zuhause schenken, es ist meine Verantwortung, ich darf dafür sorgen. Okay, jetzt habe ich die Räumlichkeiten, das war eine kleine Einzimmerwohnung, jetzt kann ich diesen Prozess anstoßen und das auch wirklich machen. Gab es bei dir das auch oder ist es, sag ich mal, jetzt über die Jahre so entwickelt? Und noch die zweite Frage vielleicht dazu, was hat dir geholfen, dann in dir auch mehr ein Zuhause zu finden?
Also, als ich bei meiner Ex-Frau rausgegangen bin und dass man dann auch so zeitweise im Auto geschlafen und solche Sachen, wo ich dann wirklich dachte, ich brauche einen Ort, wo ich mich mal duschen kann, wo ich mir was zu essen machen kann, wo ich mal schlafen kann, wo ich mal ankommen kann, wo ich mich mal wieder setten kann. Und das war mir erstmal ganz wichtig. Ich wollte einfach mal wieder einen Ort haben, wo ich bei mir sein kann.
Mhm.
Und das war dann mehr oder weniger, hat sich dann mal ein Ort gezeigt auf einem Bauernhof, wo ich dann auch so ein Zimmer beziehen konnte. Und es war wenigstens mal ein Ort, wo ich mal sein konnte. Es war jetzt kein ideal schöner Ort an sich, aber und zwar auch noch kein Zuhause. Und es gab tatsächlich mal so einen Schlüsselmoment auf einer Hochzeit. Bin ich weit, da waren wir als Catering, also die Mutter meines Sohnes und ich und noch eine Freundin. Wir haben dort vegan gekocht für die Hochzeitsgesellschaft. Und der Besitzer der Location, der war Grieche. Und er kam halt immer mit Uso in die Küche rein, mhm, für alle. Die anderen haben nicht getrunken. Ich habe aber dann mein Uso getrunken und das für die anderen auch noch mit.
Uiuiui.
Ja, es hat nicht, also ich habe noch das Essen fertig gebracht und dann war es irgendwann halt, ich war damals noch sehr im Schmerz eben auch gewesen, wegen dem Nichtsehen meiner Tochter und als ich dann Teil der Hochzeitsgesellschaft wurde und ich mir da gekocht habe, bin ich auch an die Bar gegangen und habe gesagt, irgendwas, Hauptsache es knallt und dann immer mehr davon. Da hatte ich das erste Mal auch ein Blackout. Also mir wurde dann erzählt, was ich dann da alles gemacht hatte. Und ich dachte so, das kann gar nicht sein. Ich kann mich da überhaupt nicht dran erinnern. Ich weiß nur, als ich wieder bei Bewusstsein war, war ich total verschoben gewesen und ich weiß noch, dass in dieser Zeit, also in diesem, als ich immer mehr ins Unbewusste abgetaucht bin durch den Alkohol, dass ich dann irgendwann, dass die Leute immer meinten, also damals meine Freundin, der immer gesagt haben, sie solle mich doch nach Hause bringen. Mhm. Und dass mich das innerlich so aufgewühlt hat. Ich mir dachte, ich habe aber kein Zuhause.
Mhm. Wow.
Ja, und heute, also es war dann ja so diese Zeit, wir sind dann, wie gesagt, durch verschiedene Wohnungen durch und kein eigenes Zuhause zu haben und dann gab es auch so einen Moment, als dann meine damalige Freundin dann zu mir sagte, sie verliert jetzt langsam die Hoffnung, mhm. ja. Und in dem Moment kam dann eben die Zusage für diese Wohnung, mhm. wo ich immer noch zu Hause bin. Und ich hatte das erste Mal das Gefühl, ich komme jetzt nach Hause.
Wow.
Und ich meine, du kennst mein Zuhause, du weißt, das ist halt
ein begehbares Museum in immer wandelnden Ausstellungen.
Ja, du machst einen Nagel in die Wand und schon verändert sich das ganze Zimmer. Ist jetzt gerade wieder passiert.
Ganz viel Liebe zum Detail und sehr viel Aufmerksamkeit genährt.
Ja, und das ist halt auch ein Raum und ein Ort, ein Rückzugsort, wo ich eben auch Grenzen ziehen kann, wo ich in der Lage bin, die Außenwelt draußen zu lassen und bei mir zu sein. Mhm. Und das in Offenbach, im Zentrum von Offenbach, das gibt's. Ja, also mitten auf dem Markt stehend, aber nicht vom Markt sein.
Die Menschen sind erstaunlich schlecht darin, Dinge einfach mal wachsen zu lassen. Metaphorisch gesagt legen wir einen Samen in die Erde. Und schon am nächsten Morgen würden wir ihn am liebsten wieder ausgraben und schauen, wie groß der Fortschritt ist. Und so gehen wir oft auch mit unserem Leben um. Noch ein Buch, noch eine Erkenntnis, noch ein Retreat, noch eine Erfahrung, noch ein Podcast. Dabei gibt es auf der anderen Seite Dinge, die sich verengen und zurückziehen, je mehr wir sie erzwingen. Verbindung, Vertrauen, Beziehungen zu anderen Menschen als auch zu dir selber. Und vielleicht liegt es gar nicht daran, dass wir zu wenig erleben, sondern dass wir dem Erlebten viel zu wenig Zeit geben, Wurzeln zu schlagen. Wir ziehen ständig an der Pflanze in der Hoffnung, dass sie schneller wächst und wundern uns, dass überhaupt nichts vorangeht. Und vielleicht braucht deine nächste Entscheidung, dein nächstes Erlebnis kein Coaching, kein Buch, kein Retreat und auch diesen Podcast hier nicht. Was sie aber brauchen, ist Zeit. Zeit, in der aus der Erfahrung eine Erkenntnis gewonnen werden kann. Zeit, in der die Erfahrung, die erlebten Emotionen integriert werden können, Teil deines Lebens werden können, Teil deiner Persönlichkeit. Dieser Gedanke und die Unterbrechung wurde übrigens präsentiert von Geduld, weil manche Antworten nicht schneller kommen, einfach nur, weil wir schneller rennen oder lauter werden. Und damit zurück zur Podcast-Folge.
Das ist sehr gut. Was war dann so neben dem äußeren Prozess, das jetzt gerade die Zusage der Wohnung erwähnt, sag ich mal, ein Punkt der Hoffnungslosigkeit, viel kein Zuhause zu haben, dann jetzt zu deinem jetzigen Haus zu kommen, neben diesem äußeren Prozess dann in dir selber ein Zuhause zu finden? Ich finde, das ist ja nochmal, sind ja wie zwei Bausteine. Das eine, das ist außen. Ich finde, man kann auch ein wunderschönes äußeres Zuhause sein, aber in sich kein Zuhause haben, bringt nichts, dann in der schönsten Penthouse-Wohnung zu sitzen und die Leere zu spüren zum Beispiel.
Es gibt auch im Zen gibt's einen sehr schönen Spruch, der heißt, dein Kommen und Gehen geschieht nirgends, denn da, wo du bist, bist du zu Hause. Mhm. Ich bin auch bei mir in der Arbeit zu Hause, im Garten Eden in Dietzenbach. Das ist für mich auch so. Da habe ich auch das Gefühl. Das hatte ich vom ersten Augenblick, als ich dort war. Ich glaube, es ist so ein Gefühl, an einem Ort zu sein, an dem man vielleicht vorher noch nie war. Und man fühlt aber, du könntest mir jetzt die Augen verbinden und ich kann hier durchlaufen und ich weiß genau, wo ich bin, mhm. wo ich so zu Hause bin. Ja, und das ist so ein inneres Zuhause sein. Ja. Und dann eben darf das auch sich ausweiten in Beziehungen mit Menschen zum Beispiel. Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass ich jetzt zum Beispiel mit dir zu Hause bin. Mhm. Ja, und auch ja, also da kommen auch gerade neue Menschen wieder dazu tatsächlich. Also ich war ja gestern auch an einem Ort, an dem ich vorher noch nie war. Und ich habe mich sehr zu Hause gefühlt und auch mit den Menschen sehr. Also es war eine Familie, das war ganz klar. Das war so, ja, für alle präsent.
Mhm. Super, super schön und nährend. Und das ist ja auch das, was ihr seit Folge 1 hier zu appellieren, die digitalen Geräte abzuschalten, also für dich auch als Hörer. Und immer wieder in verschiedener Art und Weise kommuniziert, aber in der Essenz, ja, im präsenten Moment anzukommen und zu schauen, mit welchen Menschen mit sich selber in erster Linie und dann auch im Umfeld eine echte Verbindung entstehen kann und weniger rein digitale. Das kann eine Einladung sein, wie so ein Funke, aber das, wenn wir das beim Bild bleiben, das Feuer darf im echten Leben genährt werden. Und das ist ja auch das, was wir am Anfang der Folge hatten. Auch die Events geht es jetzt nicht darum zu verteufeln. Ich meine, wir haben uns auch auf einer Ayahuasca-Reise kennengelernt. Ich fand auch viele Events und Seminare, Retreats, Bücher, egal was man aufmacht, sehr nährend, sehr inspirierend, wichtig. Und da gibt es auch sicher in Zukunft noch tolle Angebote. Ich meine, wir jetzt mit Kakao zum Beispiel, Kakaokreise, die wir ja auch aktiv besuchen. Ich finde, für mich ist es so ein Filter, ob ich weg von etwas will oder hinzu. Also dieses klassische Motivationsunterteilung und ob das eher aus der Liebe zu mir, zu der Situation, zu irgendeinem Ideal entsteht oder aus einer Angst, aus dem weg vom Alltag, weg vom Job, von blöden Nachbarn, von dem Mann, den ich nicht mag, von den Kindern, die mich nerven. Ich finde, da gibt's kein richtig und falsch, weil ich versuche für mich immer mehr zu unterscheiden oder bewusst wahrzunehmen, warum ich gerade irgendwo hin möchte. Werde ich dazu eingeladen? Fühle ich das im Sinne von, wähle ich das bewusst? Gehe ich da einfach unbewusst hin und mich abzulenken? Gehe ich auf ein Festival und baller mich mit statt Alkohol in den spirituellen Kreisen? Ist es dann halt die ganze Palette an Drogen, die man so halt da bekommt? Ja, das ist so, finde ich, ein ganz...
Du kommst ja danach wieder zu dem Nachbarn oder zu... das ist ja, was du gesagt hast. Ne? Also gehe ich irgendwo hin weg, dann gehst du aber nicht irgendwo hin weg, weil du kommst ja wieder dahin zurück. Oder gehe ich irgendwo rauf zu und gehe dann auch weiter darauf zu. Das heißt, auch wenn dieses Event vorbei ist, gehe ich nach Hause und gehe weiter auf mich zu. Ja, das finde ich ein schönes Bild.
Ja, und da ist ja dieses, auch finde ich, viel benutzte Buzzword Integration natürlich ein ganz großes Thema, das auch, finde ich, fast schon inflationär benutzt wird. Aber das finde ich auch ein sehr teilweise stiller Prozess sein kann. Einfach mit dem Erlebten zu sein, das zu reflektieren, nachwirken zu lassen. Und wie du jetzt selber erlebst, das kann sich über Jahre hinwegziehen. Das kann die unterschiedlichsten Events, und die gilt es auch gar nicht zu werten, ganz unterschiedliche Dinge in einem auslösen. Es braucht Zeit, die zu integrieren. Vielleicht zieht es Entscheidungen nach sich. Also wenn ich an meine erste Ayahuasca-Reise denke, war schon klar, dass ich im beruflichen Kontext mit gewissen Kunden nicht mehr zusammenarbeiten sollte. Das habe ich, wenn ich darüber nachdenke, habe ich da so einen Laptop gesehen und die Kunden, und da war so ein rotes X drüber. Und es hat dann, glaube ich, 1,5 Jahre gedauert, bis ich wirklich bewusst im Verstand bereit war, okay, die Projekte mache ich jetzt nicht mehr weiter, sondern öffne mich jetzt für andere, zum Beispiel wie auch den Podcast hier. Also dass auch viele Impulse, Highlights, Erkenntnisse aus den unterschiedlichsten Retreat-Angeboten Raum brauchen und Zeit brauchen.
Ich habe jetzt die ganze Zeit irgendwie wie so ein Sinnbild, das ist wie wenn du ein Kind kriegst. Ja, also das ist ja auch ein Prozess, der dann über Jahre hinweg sich immer wieder verändert.
Ja.
Also das ist, also ob das jetzt ein Kind zu bekommen oder auf eine Zeremonie zu gehen und dann diese Erfahrung mitzunehmen. Du nimmst das Kind mit nach Hause und das wächst und verändert sich, wird größer und die Herausforderungen, die Ansprüche und alles verändert sich und man selber darf ja auch immer wieder schauen, wo sind meine Grenzen und kann ich die auch liebevoll dafür einstehen? Ja, kann ich immer noch für mein Kind, für diese Sache bereit sein, die jetzt da gerade ist, aber auch gleichzeitig mich zu schützen? Ja, also dass ich habe also das oft die Erfahrung gemacht, dass ich das Gefühl hatte, ich bin schon weit über meine Grenze hinausgegangen und dann bin ich zu nichts mehr zu gebrauchen. Mhm. Ja, also viel besser wäre es natürlich, dann schon viel früher zu erkennen, okay, hier ist meine Grenze und hier kann ich jetzt liebevoll sagen, stopp, und bin weiterhin verfügbar, anstatt schon lange über meine Grenze hinaus zu sein und dann für den Rest des Tages nicht mehr zu gebrauchen zu sein.
Was ist so für dich ein, ich würde nicht sagen Warnfaktor, aber so ein Filter, woran du merkst, wo du an deine Grenzen kommst? Ist es ein Körperempfinden? Ist es ein Gefühl, ein Gedanke?
Also das ist auf jeden Fall auch ein Körperempfinden. Also wenn ich schon, also wenn ich weit über meine Grenze gegangen bin, dann merke ich auch zum Beispiel, dass ich kann nicht mehr richtig essen, dass dann als kein Speichel mehr da ist, als trocken, was ich dann esse. Es fühlt sich auch ganz komisch an. Da bin ich schon weit über meine Grenze gegangen. Ich darf das auch immer noch lernen, tatsächlich. Mhm. Also ich es gibt so ein Buch, Meine Grenze ist dein Halt, von Nora Imlau, heißt, glaube ich. Das ist eben so ein Elternratgeber eigentlich. Ja. Und das wäre ja toll, wenn wir diesen Punkt erreichen könnten, dass wir wirklich innerhalb unserer Grenze sind und durch dieses Halten der eigenen Grenze andere ihren Halt daran finden. Mhm. Schönes also das Bild finde ich gut. Mhm. Ja, und das ist eigentlich auch so was, wo ich für mich gerne fühlen würde.
Ja, ich finde, kam gerade das Bild, was du vorhin mit dieser Geburt mit dem Kind, es ändern sich auch die Bedürfnisse, die Grenzen, die Ansprüche von beiden Seiten. Und ich finde, in so spirituellen Kreisen, um darauf nochmal zurückzukommen, ist es teilweise, werden Grenzen gerne, finde ich, oft weich gewaschen, würde ich das nennen. Neben dem jetzt, dass man sich selber öffnet, ist, finde ich, da oft ein, wie soll ich das beschreiben? Es ist so ein gefühlsweich gewaschenes Miteinander und alles ist plötzlich rosarot und irgendwie die weltlichen Themen gibt es ja nicht mehr und
alle tanzen gemeinsam ums Feuer.
Genau, am besten nackt und auf irgendwelchen Drogen. Und es kann ja schön sein für die Menschen, so, und das ist ja keine Frage. Das geht
ist ja auch das, was wir gerne hätten. Wir würden die ganze Zeit am liebsten im Nackt ums Feuer tanzen, ja.
Also und das wäre die ganze Welt. Also das wäre nicht nur irgendein Abenderlebnis oder irgendein.
Genau, dann machen wir Yoga, trinken Kakao und lassen uns gegenseitig massieren und es ist total schön.
Ja.
Ja, verstehe ich. Wäre schön.
Ja.
Ja. Eine Erfahrung, die ich bei meiner ersten Ayahuasca-Reise machen durfte, das war privat. Das war nur ich und der Raumhalter gewesen. Und eines der Erlebnisse, die ich da hatte, war, dass er mich wirklich in meinen Prozessen, ich will nicht sagen alleine gelassen hat, hat er nicht, aber er hat mir meinen Raum gelassen. Mhm. Und das war eine Erfahrung, die ich so vorher noch nicht gemacht hatte. Also wirklich in einem eigenen, also das ist mein Tanzbereich und da geht keiner rein. Mhm. Der lässt mich da jetzt ganz frei tanzen, ist aber präsent, der ist da. Und das war eine sehr heilsame Erfahrung für mich gewesen. Eines der größten Geschenke, die ich bisher in meinem Leben bekommen habe.
Das hast du ganz früh schon erwähnt. Ich glaube, da haben wir sogar in Salzburg wahrscheinlich bei unserer gemeinsamen ersten Ayahuasca-Reise, bei dir dann die zweite, schon drüber geredet. Da kann ich mich sehr dran erinnern. Es ist mir auch sehr präsent geblieben tatsächlich. Es ist nicht so, du erzählst mir das und dann fällt es wieder runter. Sondern ich finde dieses Bild und diese Bedeutung, also ich habe von Anfang an, auch jetzt, wo du sagst, sehr gefühlt, dass es lebensrelevant, glaube ich, ist. So ist es, glaube ich, das Wort, das es am ehesten trifft. So dieses, das ist wirklich auch da relevant für das Leben danach. Ja. Nicht nur für diese sehr intensive Erfahrung und die sehr dein Tanzbereich und ich tanze mit der Pflanzenmedizin und wow, so kann man nicht in Worte fassen, sondern auch für das Leben danach den eigenen Raum zu haben und oder eigenverantwortlich zu erschaffen. Und ich finde, das ist ja auch wieder ein Indikator, was wir vorhin erwähnt hatten, dass danach, okay, ich merke, das war mein Tanzbereich, zum Beispiel in der Pflanzenmedizin. Wie kann ich das jetzt übertragen, wie du erwähnt hast, den eigenen Zuhause zu schaffen, in mir den Raum zu schaffen, meine Grenzen zu finden, zu definieren, herauszufinden, was drüber geht. Also das ist ja dann der Scheiße- und Spucke-Teil, wo man überlastet geht. Das Essen schmeckt man nicht, man ist überschöpft, ermüdet, überreagiert, verhält sich vielleicht nicht so, wie man es gerne hätte. Und diese ganzen Feedback-Schleifen kennenlernen, das ist ja dann, finde ich, die Integration, die danach geschehen darf.
Ja, und man macht sich dann auch immer das, also ich mache mir dann immer das, wie man sagt, das Herz zur Mördergrube, wenn ich mir immer denke, wieso konnte ich jetzt nicht liebevoll und verständnisvoll damit umgehen, was jetzt gerade passiert ist. Ja. Und das hängt mir dann noch Tage nach. Mhm. Ja. Und das mit dem eigenen Raum. Das war ja auch für mich dann unsere gemeinsame erste Ayahuasca-Reise, war auch für mich die erste in einer Gruppe. Mhm. Und da war ich eben sehr froh darüber, dass ich wusste, dass es diesen eigenen Raum gibt. Ja, weil ich mir dachte, okay, du bist da jetzt mit anderen Menschen und die wissen vielleicht nichts von deinem eigenen Raum und latschen da dann halt vielleicht einfach mal rein. Mhm. Ja, aber ich weiß es und ich weiß auch, dass er einen eigentlich hat, dass jeder diesen eigenen heiligen Raum hat. Und das war ja auch so, ich wusste, du lagst neben mir, also du warst neben mir und es war ja noch jemand zur Linken neben mir. Und als ich den auf dem Parkplatz gesehen habe und da habe ich mir gleich gedacht, sein Foto hängt hier an der Wand. Ja. da dachte ich gleich, oh je, also ich muss mich auf jeden Fall in eine andere Ecke setzen, also gar keinen Fall. Und dann wurde der natürlich neben mich platziert. Ja, und habe ich ständig gemerkt, wie dem sein Scheiß zu mir rübergeschwappt ist. Und dann jedes Mal mich auf meinen Raum zurückzuziehen und mir auch bewusst zu machen, er hat auch seinen eigenen Raum. Mhm. Also bleib, ja, also solange du in deinem Raum bleibst, du kannst in deinem Raum lachen, weinen, tanzen, ja. Und dazu musst du nicht in den Raum von jemand anderem rein.
Dazu mag ich noch ergänzen, dass natürlich der andere Dude rechts von dir, also ich, sehr viel physischen Raum eingenommen habe, weil ich sehr intensive Prozesse hatte und sehr viel körperlich in alle Richtungen gearbeitet habe. Und das natürlich in einem so eine Pyramide gewesen und da ist natürlich, also aus Holzschindeln gebaut, und die war recht knapp bemessen mit den Teilnehmeranzahlen der Musikern. Also ich habe physisch unbewusst als Teil der Reise auch sehr viel Raum eingenommen und natürlich mich viel verarbeitet, was ich da erlebt habe.
Aber davon
habe.
Kam bei mir nichts an.
Das finde ich super, also, das hätte ich ja auch gar nicht also kontrollieren können.
Die Prozesse, in die du da rein bist, die hattest du erlebt und die Raumhalter, die habe ich auch erlebt, dass die regelmäßig bei dir waren und versucht haben, so dich irgendwie auch körperlich wieder zusammenzusetzen. Aber das geschah alles in deinem Raum. Mhm. Ja, und der links neben mir war, bei dem war das anders. Da habe ich gemerkt, das war immer so, als ob der Versuch immer wieder kam, so mal rüberzukommen, irgendwie mal so reinzugreifen, mal irgendwas rauszuholen.
War es dann das Bewusstsein für deinen eigenen Raum, das Erlebnis einer Reise vorher, dass dir geholfen hat, dich dazu, ich würde nicht sagen schützen, einfach abzugrenzen?
Ja, total. Ja. Also das ist bis heute eines, wie ich vorhin schon gesagt habe, der größten und schönsten Geschenke, die ich jemals bekommen habe, war meinen eigenen Raum
Ganz ehrlich, es wäre schon praktisch, wenn Persönlichkeitsentwicklung wie ein Software-Update funktionieren würde. Wir laden die neueste Version runter, installieren sie, starten einmal neu und sind up to date. Blöd nur, dass wir Menschen eher wie Bäume funktionieren. Von außen passiert lange nichts, obwohl unter der Oberfläche tiefere Wurzeln geschlagen werden und super viele Prozesse abgehen. Doch genau in diesen Phasen denken die meisten Menschen, ich inkludiert, oft, es passiert gar nichts. Es gibt keinen Fortschritt und irgendwie geht nichts voran. Also suchen wir nach dem Nächsten, nach der Antwort. Noch ein Buch, noch ein Podcast, noch ein Coaching, noch ein Retreat. Einfach irgendwas, damit wir Fortschritt haben oder sich zumindest so anfühlt. Dabei war vielleicht jetzt gerade nicht die nächste Erkenntnis dran, sondern die letzte mal wirklich zu erleben, zu integrieren und zu deinem Alltag zu machen. Dieser kleine Zwischenstopp hier wurde übrigens präsentiert von Geduld, weil Wachstum selten laut ist. So, und jetzt schauen wir mal in der Folge weiter, ob wir das selber hinbekommen.
Nochmal eine Frage, die mir gerade kam, wenn jetzt jemand die Folge hört. Was würdest du ihm als Ratschlag mitgeben, um für sich zu entscheiden, was er bei diesen Events und Dingen, die ihn vielleicht interessieren, vielleicht eine Pflanzenmedizinreise, Kakao, Aesthetic Dance, was auch immer, ob es eher aus einem Highlight-Seeking-Ansatz kommt, also eher aus einem Highlight-Suchen, diesem Tourismus, oder ob er dann zu Hause finden könnte? Gibt es da für dich so wie einen Indikator oder, sag ich mal, einen Filter, den du dir vielleicht auch selber mitgeben würdest, früher?
Ja, das ist also immer, wenn ich in meinem Leben irgendwas aufgesucht habe, ob es jetzt das Zen-Kloster war, ich bestelle mir das jetzt, ich gehe da jetzt hin, ja, dann war das meistens eher sowas wie, also man würde sagen, es war nichts. Ja, also es, aber wenn ich, ob das jetzt Yoga, Kakao, Pflanzenmedizin, die Sachen sind zu mir gekommen. Ja, also ich habe nicht irgendwann einen Yogakurs besucht und mich zum Yogalehrer ausbilden lassen, sondern Yoga kam in mein Leben. Also tatsächlich auch schon früh. Meine Mutter hat schon Yoga gemacht, als sie mit mir schwanger war, und ich habe auch ihre Bücher schon und war schon früh so mit Yoga. Aber so das Wesentliche, das kam dann auch erst, als ich erwachsen war, dann irgendwann so zu mir. Und Kakao auch. Ja, also ich wollte auch schon gerne, Kakao war irgendwie da, aber als wir uns da gab es ja so Goodie Bags, ne? Und es gab noch einen Kakaotaler, wie ich mir danach habe sagen lassen. Und der landete in meiner Goodie Bag. Ja. Und als wir dann, als ich nach Hause gekommen bin und dann irgendwie diese Goodie Bag dann auch aufgemacht habe, habe ich mich sehr über diesen Kakaotaler gefreut und den dann auch zu Hause gekocht, und die Katze kam, alles roch nach Kakao, es war alles so ganz, ich dachte, boah, toll, jetzt ist der Kakao ist zu mir gekommen. Ja, und die Pflanzenmedizin war genauso. Also der Raumhalter, der kam damals zu mir als neuer Freund der damaligen Freundin, und er wollte sich, also wir haben zusammen im Garten gegessen und ich wusste sofort, ich vertraue dir. Und du hast Erfahrung und das ist jetzt dran. Ja, und es war auch für ihn das erste Mal tatsächlich, dass der einen Raum gehalten hatte für jemanden. Und es war halt dran dann. Und das ist dieses, ja, wenn die Dinge wirklich dran sind, wenn sie zu dir kommen. Natürlich hat man da auch Angst und nimmt auch gerne Ausreden, da zum Beispiel nach Salzburg zu fahren, da stundenlang sich ins Auto zu setzen. Das wäre zum Beispiel auch so, was ich dachte, also es wäre jetzt eine willkommene Ausrede, da jetzt nicht hinzugehen. Zum Begräbnis meines Vaters, ja, da hatte ich kein Auto. Das war eine willkommene Ausrede, da nicht hinzugehen. Ja, das hatte ich dir damals ja auch gesagt. Ich hatte dir gesagt, dass, also könntest du mich fahren, aber eigentlich hätte ich ja jetzt eine willkommene Ausrede. Also genau dann, wenn man merkt, irgendwas in einem sagt, Vorsicht, es könnte dich verändern. Es könnte wirklich deine Sicht auf die Welt und auf dich selber und auf die Menschen und auf das Leben, und es könnte alles verändern, und du müsstest mit dieser Veränderung dann leben. Du musst die mit nach Hause nehmen und musst sie waschen oder keine Ahnung, ja, rasieren und duschen, und also du musst immer noch mit dieser Veränderung dann und die integrieren. Dann kommt wieder das Wort Integration, das ein sehr wichtiges Wort ist tatsächlich, ja, also ein sehr wichtiger Bestandteil, weil das ist der Teil. Und vorher gibt es diese Angst, die sagt, ja, guck mal, also wenn du das jetzt machst, ja, dann wirft es, das ist wie aus dem Film Matrix, wo du diesen Abschnitt in der letzten Folge rausgemacht hast. Ja, viele sind nicht bereit, vom System abgekoppelt zu werden. Ja, und das ist so. Ja, das kommt dann. Du hast dann Angst, weil du wirst jetzt vom System abgekoppelt dann. Und wenn du dafür nicht bereit bist, dann solltest du, also wenn du das buchst, so, ja, ich gehe da jetzt ins Internet und buche mir jetzt einen Yogakurs und so oder eine Ayahuasca-Reise oder so, kann sein, dass du dafür gar nicht bereit bist. Aber wenn das zu dir kommt und das sehr offensichtlich wird und auch schon die Natur und das Ganze, also alles, die Zufälle, sehr Synchronizitäten ereignen sich, also alles ist sehr deutlich, dass ja, du bist jetzt auf dem richtigen Weg. Ich habe vor meiner ersten Ayahuasca-Reise eine Tarotkarte gezogen, eine einzige. Und da stand einfach nur ein Wort. Ja.
Ich finde, da bist du mir auch eine Inspiration, dieses, ich würde es mal in meinen Worten geduldig sein. Also das heißt ja auch, wenn ich mal deine Antwort so zusammenfasse, im ersten Schritt geduldig sein, auch was wir gerade erwähnt haben, präsent sein. Also das, die Antwort findest du nicht im Smartphone, auch nicht in diesem Podcast hier, nicht auf dem nächsten YouTube, nicht auf der Gaia-Doku, sonst irgendwo außen, sondern sie kommt im präsenten Moment zu dir, Klammer auf, wenn du auch präsent mit dir bist. Und dann ja diesen wie Brotkrumen quasi zu folgen, auch in den Nebel zu folgen. Und ich finde, was Sie vorhin erwähnt hatten, auch so dieser, für mich ist es so eine Mischung aus Neugier und was du gerade erwähnt hast, Angst. Also gerade jetzt zum Beispiel Pflanzenmedizin gibt es einen Teil, rationalen Teil des Ego, die so, nee, lass, also ich, das ist schlecht, weil, und wenn du es in Google eingibst, hast du da, und KI fragst, hast du da ganz viele Gründe, warum das ganz schlecht ist. Also, und auch irgendjemand wird dir auch erzählen, dass es ganz gefährlich ist. Ja, Raumhalter sind extrem wichtig, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich finde so metaphorisch gesagt, den Brotkrumen, die sich dann zeigen, in den Nebel zu folgen, wissend, ah, da hinten, ich sehe da so eine Sonne durchscheinen. Ich gehe da mal hin, aber ich kenne den Weg nicht so genau. Ich weiß eben nicht, wie es danach weitergeht, auch nach dem Event, der Weg, wie er sich danach weiterzeichnet und dass er eben da nicht aufhört.
Ja, ja, Geduld. Also, ich habe zu Hause, jeder hat ja so Spruchkärtchen oder so Dinge an, ne? Und eine von denen, die ich da hängen habe, ist die, dass große Siege werden durch Mut errungen, größere durch Liebe, die größten durch Geduld.
Dem mag ich fast gar nicht hinzufügen, es einfach wirken lassen. Ja. Und das jetzt gerade, wenn ich so drüber nachdenke, was du gesagt hast, finde ich das spannend. Das hatten wir auch mit dem Podcast jetzt in Folge 10 hier nicht geplant. Und dennoch ist es wie ein roter Faden, der sich durch alle Folgen durchzieht, dich als Zuhörer, als Zuschauer immer wieder zu erinnern, im Hier und Jetzt zu sein und mit dem zu sein, was jetzt da ist, abzuschalten, bei dir anzukommen. Und so humorvoll wir das vielleicht auch immer wieder verpacken seit der ersten Folge und das vielleicht auch lustig klingen mag, hey, ein Podcast, der einlädt, abzuschalten, haben wir es jetzt auch live, hast du es erlebt zum einen, aber zum anderen die ernst gemeinte Erinnerung daran, dass auch die Antwort hier auch im Podcast nicht wir dir geben werden, dass es Inspiration sein kann, aber halt, dass es Geduld braucht. Also auch kannst du jeden Folge hören und sagen, ich will aber und den Wunsch wahrnehmen und dann damit sein.
Ja, ich meine, dass wir das auch so humorvoll miteinander umgehen, das ist ja auch ein Grund, warum wir das überhaupt machen. Wenn das uns keine Freude machen würde, dann wozu, also, ne, also das, dann würden wir das ja nicht machen.
Ja.
Ne? Also klar, wir zeichnen das auf, du stellst das ins Internet, nachdem du das stundenlang bearbeitet hast und aber letztendlich ist es ja für uns jetzt auch irgendwo eine schöne Begegnung, die wir haben. Und die Qualität und der rote Faden, der sich durch alle Folgen hindurchzieht, ist auch gleichbleibend.
Ja.
Das ist jetzt nicht, also es ist wohl gerade dran.
Und das, obwohl wir genau diesen Punkt am Anfang kritisiert haben, finde ich, das ist ja auch wir, also ich merke auch für mich, nicht, aber ich glaube, für uns beide sprechen, ist ja nicht so, dass wir da irgendwie, wir sind genauso Teil dieser Aufgaben, das immer wieder zu prüfen, all die genannten Punkte und Eckpfeiler und Erfahrungen, die wir machen, ist ja nicht so, dass wir damit abgeschlossen sind und auf dem Meditationskissen sitzen und sagen, ah ja, das ist ein spiritueller Tourismus, du bist zu Hause, sondern das ist ja, finde ich, auch für mich immer wieder ein Reinspüren, ein Reflektieren, ein Dazulernen, ein auch mal weg von auf ein Event hingehen zu wollen, weil ich gerade irgendwas nicht sehen, fühlen will. Also es ist ja nicht so, dass ich für mich zumindest davon weg bin, befreit bin, drüber hinweg bin, sondern das ja genau das macht es, glaube ich, auch für uns freudvoll und ehrlich, weil wir Teil davon sind. Also wir, das ist ja das, was wir selber erleben und nicht über andere reden oder über andere herziehen.
Ja, es gibt auch so einen Spruch, du bist nicht besser als irgendjemand anderes. Du bist aber auch nicht schlechter als irgendjemand anderes.
Ich finde, genau das ist zum Abschluss der Folge, finde ich, ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, dass sobald jemand anfängt, dir zu sagen, dass du irgendwo schlechter bist, dass dir irgendwas fehlt, das hat mir in der letzten Folge auch kurz angeteasert, dass du X, Y und Z nicht hast, weil du die Technik, die Transformation, was auch immer nicht hast, um dann irgendwas zu machen, also wenn jemand quasi dich sozusagen damit Vollmülden anschreit, ist es ein sehr guter Punkt, A, abzuschalten und B, anzuerkennen, was du denn schon alles hast. Weil ich finde, diese aus der Mangel, musst du jetzt die Ausbildung machen, du musst das Retreat besuchen, du musst das Event machen, du musst ans andere Ende der Welt fliegen, weil du hast noch nicht die Erkenntnis, du hast nicht die Pflanzenmedizinreise, du hast noch nicht das, die Medizin genommen, nicht mit dem Stamm gefeiert. Auf einer ganz neutralen Ebene brauchst du nur dich, dein Hier und Jetzt und alles andere sind wie Add-ons auf deine Entwicklungsreise. Aber wie du sagst, nichts davon ist notwendig. Und ich glaube, das ist für mich, mein Ego hat sich, glaube ich, gefreut, auch die Pflanzenmedizinreise gemacht zu machen, weil ich dachte, ich bin da was Besseres. Danach die Erkenntnis war für einen, für den Ego-Teil ernüchternd, das, was du auch gerade gesagt hast, es ist für mich nur eine Erfahrung, eine sehr intensive. Aber es fand ich für mich auch sehr heilsam, dass das eben nicht besser. Ich bin einfach nur auf dem Lebensweg, wo es tausende Abzweigungen gibt, halt den Weg gerade gegangen, habe diese Erfahrung mitgenommen und gehe halt den Weg weiter. Und nichts davon ist einfach nur eine Erfahrung, ohne das irgendwie zu bewerten. Und auch das, egal welches Event, kann eine Erfahrung, eine Bereicherung, eine Inspiration sein, aber nichts davon brauchst du, wären jetzt meine Worte. Es kann alles ein Anstoß sein.
Alle großen Meister haben gesagt, dass alles schon in dir drin ist. Mhm. Ja. Und also einer zum Beispiel, um den zu zitieren, Lao Tse, der hat gesagt, das Einzige, was er zu lernen hat, ist Einfachheit, Geduld und Mitgefühl. Und die sind in dir drin.
Fast alles Wertvolle in unserem Leben hat eins gemeinsam. Ob es Freundschaften, Beziehungen, Vertrauen, Charakter sind, sie sind nicht über Nacht entstanden. Warum also erwarten wir dann von uns selber, dass wir über Nacht entstehen und uns über Nacht verändern und entwickeln? Dieser kleine Gedanke wurde übrigens präsentiert von Geduld. Weil vielleicht gerade mehr in deinem Leben sich entwickelt und in Bewegung ist, als dir bewusst ist und du wahrnehmen kannst.
Mhm. Die haben wir alle in uns. Dass hier auch der Podcast kann, da vielleicht deine Erinnerung daran sein. Auch die Events. Aber ich finde, das Bild auch von der 8. Folge aufzugreifen, das ist wie so ein Samen, den ich in mir selber pflanze. Und so Seminare, Events, alles, was wir jetzt in der Folge erwähnt haben, kann wie Dünger sein, kann wie Wässern sein, kann vielleicht ein neuer Sonnenstrahl darauf sein. Und dennoch ist es die eigene Aufgabe, diesen Samen zu behüten, Grenzen zu wahren, zu nähren und wachsen zu lassen. Und da hilft es nicht dran zu ziehen und jemand zu sagen, du hast keinen Samen, sondern sich zu besinnen, ich habe den Samen, ich darf den in mir pflanzen und das ist meine Verantwortung, auch im Alltag, auch mit der Scheiße und der Spucke, damit umzugehen.
Ja. Und auch dann, wenn man sich selber immer verurteilt.
Und sagt, er ist noch nicht groß genug, ich hätte ihn gerne anders.
Ich hätte das und das gerne anders gemacht. Warum konnte ich da und da nicht liebevoller und verständnisvoller sein? Und warum ärgere jetzt ich mich immer noch darüber, obwohl es ja auch schon wieder in der Vergangenheit ist?
Der Ärger über den Ärger.
Ja, genau. Mhm. Ja, das. Ich bin nicht besser als irgendjemand anderes. Mhm. Ich bin aber auch nicht schlechter.
Ich glaube, damit können wir die Podcast-Folge enden. Folge 10, die ersten 10 Folgen. Zum Abschluss gibt's was, wenn du auf den, was jetzt schon 2,5 Monate her seit der ersten Aufnahme, oder? Ja, ungefähr. Wenn du da zurückblickst, David, gibt's was, das irgendwie gerade wach ist? Also bei mir ist es einfach nur Erstaunen. Positives Erstaunen, wie schnell die Zeit vorbeigeht und dass wir das tatsächlich machen. Und selbst und uns anerkennen. Ich habe es vor der Folge, habe ich so eingeben, Folge 10, das war so, wow, Folge 10, krass. Einfach, wie du sagst, ist dran, es passiert. Gibt es bei dir was, wenn du jetzt auf die 2,5 Monate zurückschaust?
Das ja, die Bereitschaft, das jetzt halt auch mehr unmittelbar zu teilen. Ne? Mhm. Ich war ja am Anfang eher so, ich möchte das eigentlich erstmal behüten. Mhm. Das war ja auch so. Ja, dieser Samen ist jetzt erstmal gesät und ich möchte erstmal den schützen und behüten und schauen, dass das dem, dass da was draus wächst und mhm. so. Und jetzt ist das so ein bisschen gewachsen und hat auch schon seine eigenen Wurzeln und hat einen Stamm entwickelt. Die ersten Blätter kommen zum Vorschein und jetzt bin ich irgendwie bereit, den auch unmittelbar zu zeigen, dass der da ist. Und auch darüber zu reden, also mich Menschen drauf ansprechen. Und es kam jetzt auch wieder vor, ja, du hast einen Podcast. Ja, ja, und ist der gut? Ja, sonst würde ich den nicht teilen. Sonst, ja, der ist gut.
Hm. Ja, schöner Punkt. Ich finde auch die Bereitschaft, uns zu verschenken, mit denen zu zeigen, was wir jetzt gerade sind, wo wir unperfekt sind, wo wir... Ich finde, es kommt jetzt in den ersten 10 Folgen auch schon sehr zum Ausdruck, wo unsere weiterentwickeln, also auch in so einem kurzen Zeitraum, wo einfach digital dokumentiert ist, nicht nur in mir selber, okay, vor 2 Monaten habe ich das so gedacht jetzt, sondern es ist online, es ist für andere Menschen einsehbar, es ist diese Bereitschaft, damit zu sein, sichtbar zu sein, mit dem, auch mit den Fehlern. Das finde ich, ist bei mir gerade so ein ganz großes Thema. Oder einfach präsent mit allem, was wir sind. Und das immer mehr zu verschenken und da zu sein.
Es hat irgendwie so ein bisschen so eine Tagebuchqualität vom eigenen Leben.
Ja.
Und auf das man jetzt irgendwie sehr einfach zugreifen kann, sich das angucken kann, anhören kann. Und dann bewegt es also in mir ja sehr viel auch immer.
Ja. Auch da, es muss jetzt nicht für dich als Zuhörer ein Podcast sein, aber ich finde, es gibt vielleicht irgendeine Idee, einen Impuls, ein Projekt, ein Gespräch, einen Menschen. Das hier ist ja auch aus der Freude entstanden, weil es dran war. Dann fügt sich das so. Ist auch die Einladung da, ins Handeln zu kommen, mit dem, was dich gerade bewegt, begeistert, interessiert, dem zu folgen und dann geh in den Nebel und schau, was passiert und sei dein eigenes
Begeisterung, Licht. Freude und Enthusiasmus. Das sind, wenn die 3 Merkmale erleuchteten Handelns.
Mm. Ja.
Und das ging, wie ich ja schon mehrmals erwähnt habe, von dir aus. Die Begeisterung, die Freude und der Enthusiasmus, das aufzunehmen, es kam von dir.
Ja.
Also von mir aus hätte es diesen Podcast nicht gegeben.
Ja, umso schöner, die Bereitschaft zu haben von dir auch und dann damit mit auf dieses Enthusiasmus-Freude-Pferd aufzuspringen und loszurennen und zu schauen.
Ich habe gewusst, aber weil es immer noch im echten Leben stattfindet, weil ich mit dir zusammen hier bin und wir reden.
Und da gibt es auch als kleiner Teaser auch schon von uns beiden sehr schöne Ideen, auch dieses Format hier weitaus mehr, die als Zuhörer ins echte Leben zu rufen. Das zu gegebener Zeit, aber es ist hier nicht die Endstation. Der Podcast ist es der Anfang, ein digitaler Anfang von vielen schönen Dingen und Ideen, die so langsam, wo das Pflänzchen des Podcasts und des Miteinanders wächst, wie so Früchte, die sich so langsam
ausbilden. Wenn der Abschluss kommt, dann feiern wir.
Dann aber gewaltig, wann auch immer das ist. Das ist doch ein schöner Abschluss für diese Folge.
Aho. Oh.